Fuß in der Tür. Der Podcast für urbane PraktikerInnen. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Fuß in der Tür des Urbane Praxisvereins. Wir sind Heimo Lattner und Rebecca Wall und führen durch die Sendung.
Ja, hallo.
Mit dieser Folge beginnen wir die 6. Staffel des Podcasts. Wir haben in der letzten Staffel aufgehört mit Folge 30 und einem Gespräch mit Pirko Husemann und Sabine Kroner zum Thema Kürzungen in der Berliner Kulturszene. Diese Staffel wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was die urbane Praxis für ein Potenzial hat, demokratische Strukturen zu stärken und Aushandlungsräume zu schaffen, die wir in der aktuellen politischen Situation sehr dringend brauchen. Und wir haben für diese Staffel einige Veränderungen vorgenommen und vornehmen müssen. Wir haben zum einen auch bei uns die Kürzungen gemerkt. Das heißt, wir hatten zunächst auch nur 4 Folgen finanziert, statt wie normalerweise 6 Folgen. Und wir haben aber durch die Förderung von der Senatsverwaltung für Kunst und gesellschaftlichen Zusammenhalt 2 weitere Folgen gefördert bekommen. Das heißt, wir können auch diese Staffel wieder 6 Folgen senden. Wir haben außerdem einen Umzug hingelegt mit einer personellen Veränderung. Wir haben jetzt Swantje Reuter als Podcast-Produktion und Technik bei uns vom Audiokombinat. Und wir sitzen jetzt auch deswegen in einem neuen Studio, im Studio Ansage in Friedrichshain. Okay, ich habe es gerade schon ganz kurz angerissen. Wir wollen in dieser Staffel über das demokratiefördernde Potenzial von urbaner Praxis, von kulturellen Praktiken sprechen. Und wir haben uns gefragt, ob die urbane Praxis in ihrer Entwicklung gerade eigentlich noch diesem Potenzial gerecht wird oder dieser Hypothese, dass Räume, die durch urbane Praxis geschaffen werden, politische Räume sein können, Räume der Aushandlung, des Streits. Und wir wollen auch in diesem Gespräch der Frage nachgehen, was es eigentlich braucht, um diesem Versprechen gerecht zu werden. Was es also für Räume braucht, was es für Ästhetik braucht, was es für Menschen braucht, um diese Aushandlung und diesen Streit und diesen antagonistischen Moment möglich zu machen.
Und wir freuen uns, 2 Gäste hier im Studio begrüßen zu dürfen, die sich in ihrer Arbeit sehr intensiv genau mit diesen Fragestellungen beschäftigen, also wie Kunst Räume schafft für Begegnung, Diskurs und politisches Handeln, wie Räume gemeinsam gedacht und gemeinsam gestaltet werden können. Und sie beschäftigen sich mit der Frage, wie Kunst nicht nur als Dekoration, sondern als politisches Werkzeug gehandhabt werden kann, wie Partizipation ernst genommen werden kann, also nicht als Event, sondern als Prozess. Ich begrüße Ellen Blumenstein. Sie ist Kuratorin, sie arbeitet im Bereich der zeitgenössischen Kunst. Sie ist auch Autorin. Sie hat gemeinsam mit Florian Wüst 2010 die kulturpolitische Initiative Haben und Brauchen in Berlin gegründet. Sie war Gründungsdirektorin des Programms Imagine the City in Hamburg und davor Chefkuratorin der KW Institute for Contemporary Art in Berlin. Hallo Ellen.
Hallo ihr 3. Schön, dass ich da sein kann. Schön, euch zu sehen, zu hören.
Und hier mit uns im Studio noch Florian Malzacher. Hallo Florian.
Hallo.
Er ist Kurator, Autor, Professor für Dramaturgie und kuratorische Praxis an der HFG in Karlsruhe. Und worauf wir heute näher zu sprechen kommen werden, er ist Gastgeber der Reihe The Art of Assembly. Er leitete das Theaterfestival Impulse und war leitender Dramaturgenkurator des Steirischen Herbstes in Graz von 2006 bis 2012. Er ist als Autor auch bekannt. Seine Bücher wurden teilweise bis in 15 Sprachen übersetzt. So, hier sind wir. Wir haben über die 6. Staffel den Begriff Demokratie geschrieben und was Kunst dazu beitragen kann oder welche Rolle die Kunst hierbei spielen könnte. Und ich glaube, am besten lässt sich das erörtern anhand von konkreten Beispielen. Also über Kunst zu sprechen wäre jetzt der Einstieg. Und es gibt, denke ich, ein Kunstwerk, das wir alle kennen, das wir auch alle schätzen. Das ist etwas älter, aber ist vielleicht sogar ein Klassiker, würde ich sagen. Es ist Bitte liebt Österreich von Christoph Schlingensief im Jahr 2000 in Wien installiert, inszeniert, aufgeführt. Ich sage vielleicht ein bisschen was zu dem Zustandekommen und dem Hintergrund dieser Arbeit. 1999 war das, ne? Wurde in Österreich eine neue Bundesregierung gewählt. Und zwar hat sich die ÖVP mit Hilfe der rechten FPÖ, Jörg Haider, den Kanzler stellen lassen, Wolfgang Schüssel. Und das war ein gravierender Schnitt und Einschnitt und auch ein demokratisches Novum, weil die ÖVP nur zweitstärkste Partei bei den Wahlen gewesen ist. Das heißt, die zweitstärkste Partei stellt gemeinsam mit der drittstärksten Partei den Kanzler. Und die FPÖ, Jörg Haider, ein Rechtspopulist mit einer stramm rechten Burschenschaftsgefolgschaft, haben extrem polarisiert und, wie Schlingensief sagt, ein neues Produkt auf den politischen Markt gebracht, den Ausländerhass sozusagen zu schüren. Christoph Schlingensief wurde eingeladen zu den Wiener Festwochen. Gérard Mortier war der Leiter. Und Schlingensief hat in Reaktion auf diese politische Situation vor der Staatsoper in Wien einen Container installiert mit vermeintlich Asylsuchenden besetzt, bestückt. Und sechs Personen, sechs Tage lang, waren da rund um die Uhr über einen Webcast zu sehen, also 2000 und Webcast. Ich möchte nicht wissen, wie oft die Leitung da zusammengebrochen ist noch. Also es spielt vielleicht auch wirklich eine Rolle, das mitzudenken, 25 Jahre später, und welchen Voraussetzungen diese Arbeit stattgefunden hat. Es hat auch funktioniert wie eine Art Piepshow, man konnte da reingucken. Und wenn man reingeguckt hat, hat man auch gesehen, es muss sich hier um eine Inszenierung handeln, weil die Personen, um die es ging, die vom Publikum jeden Tag zur Deportation ausgewählt werden konnten, man konnte sich da einwählen oder anrufen und seinen Lieblingskandidaten rauswählen. Der wurde dann abends vermeintlich zum Flughafen gebracht. Diese Figuren waren total überzeichnet. Die trugen Perücken, die waren in irgendwie verrückter oder interessanter Wäsche unterwegs und haben da drin getanzt. Und also es waren nicht Häufchen Elends, die da drin zusammengekauert auf ihren Abschiebung gewartet haben, sondern es war strange. Es war eindeutig ein Fragezeichen, was ist hier los? Jedenfalls ist das Ding total abgegangen. Also es war abzusehen, dass manche Teile der Bevölkerung sich da wahnsinnig echauffieren werden darüber. Was Schlingensief nicht absehen konnte, war, dass ihm dieses ganze Ding um die Ohren fliegen würde, als nämlich plötzlich linke Demonstranten ebenfalls auf diese Installation losgegangen sind. Meine Frage vielleicht an euch alle, oder ja, ihr seid alle mit dieser Arbeit vertraut. Florian beginnt dankenderweise relativ früh in seinem Buch darüber zu sprechen. Deswegen bin ich auch wieder drauf gestoßen. Mich erinnert, wie toll das eigentlich ist. Und Ellen, könnt ihr vielleicht euren Blick auf diese Arbeit jetzt nochmal präzisieren und vielleicht zu dem Punkt kommen, warum ist es keiner politischen Kraft gelungen, Schlingensief zu vereinnahmen? Mit welchen Techniken und Strategien hat er gearbeitet?
Es ist lustig, als du gesagt hast, diese eine Arbeit, auf die wir uns alle einigen können, habe ich gedacht, ah ja, du meinst Schlingensief, das Containerprojekt in Wien. Die Frage ist ja tatsächlich, warum das so ist. Und ich glaube, vielleicht vorweg gesagt, weil du fragst, warum gelingt das nicht mehr? Ich glaube, diese Arbeit würde ja heute auch nicht mehr funktionieren. Also sie steht für etwas, was in einer bestimmten Zeit möglich war, was da funktioniert hat. an einem bestimmten Ort auch. Und du hast ja beides erwähnt. Und ich glaube, das ist vielleicht als Grundvoraussetzung wichtig, dass ich glaube, vielleicht Kunst allgemein oder Theater allgemein, aber vor allem politisch engagierte Kunst ist extrem zeit- und kontext- und ortsspezifisch. So, das kann schon 500 oder 100 Kilometer weiter weg nicht mehr funktionieren. Es kann 2 Jahre später nicht mehr funktionieren. Und das ist, glaube ich, wichtig. Darum ist es wichtig, sozusagen über diesen Zeitpunkt zu reden. Das wäre das eine. Und natürlich war diese Ambivalenz, die noch was Spielerisches hatte, lag vielleicht auch daran, also dass das ja der Anfang von, also heute wissen wir, es war der Anfang von was. Also damals haben ja auch die anderen europäischen Länder noch sozusagen Österreich kritisiert. Es gab kleine Sanktionen und solche Sachen. Heute haben wir uns ja längst dran gewöhnt, nach, weiß nicht, 20 Jahren Orban oder wie lange er da ist und so. Also das ist ja längst etabliert. Und damals war es sozusagen was, wo man sagt, ah ja, das müssen wir jetzt bekämpfen, das ist ernst, aber nicht mit dem Blick von heute, wo man sagt, ja, hat nicht geklappt, das Bekämpfen. Ne? Das hat, glaube ich, vielleicht so ein bisschen spielerischen Moment noch erlaubt. Und auch sozusagen so eine, dass die Diskurse wahrscheinlich so waren, dass diese Ambivalenz, mit der Schlingensief immer gespielt hat, möglich war. Ich glaube, vieles davon würde man heute, würde er wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen. Ich würde aber auch sagen, dass die Kritik an dem Projekt ja nicht nur war von linker Seite, dass es zynisch ist und dass er sozusagen der FPÖ in die Hände spielt und dass es sozusagen die Leute auch ausbeutet, also die ja tatsächliche Asylsuchende waren in den Containern, auch wenn sie gespielt haben, sondern es gab den Vorwurf, dass quasi es nicht lokal genug war, also dass es sozusagen nicht an die lokalen Kämpfe, die vor Ort stattgefunden haben, für Geflüchtete und so weiter angedockt war. Dass es sozusagen von außen reinkam, also wie Container, wie UFOs sich da reingesetzt hat. Und das sage ich nur sozusagen nicht, weil ich das Projekt deswegen doof finde, sondern weil ich diesen Konflikt verstehe und auch relevant finde. Dass es sozusagen funktioniert hat, weil es so von außen reingesetzt war und weil es um das Große ging. Es ging nicht um diese Geflüchteten, es ging nicht mal um Wien spezifisch, sondern es ging darum, was politisch sozusagen passiert und wie wir unsere Grenzen dicht machen. Und es gibt andere Struggles, die sind sehr lokal und sehr konkret und gehen tatsächlich um diesen und jenen Geflüchteten, versuchen sozusagen da zu helfen. Und dass dieser Konflikt da auch mit drin war und dass das Kunstwerk funktioniert hat, weil es keine Rücksicht drauf genommen hat. All diese Sachen, die damit reinspielen, sind, glaube ich, relevant, wenn man über Aktivismus, Kunst, engagierte Kunst, urbane Praxis redet. So, und genau, und das ist vielleicht eher, warum das heute nicht mehr klappen kann. Da kommen wir wahrscheinlich in dem ganzen Gespräch drauf, was die heutige Situation ist. Das ist, glaube ich, komplex und hat mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Aber das war die Situation damals, als ein Anfang von was natürlich. Und vielleicht das noch kurz zu sagen, weil wir heute, glaube ich, oder zumindest ich, sozusagen so eine neue Welle politisch engagierter Kunst, ja, meistens so ab 2010, 11, Occupy Wall Street, Arab Spring, Indignados und so weiter datieren, also so von 15 Jahren her. Das war ja 10 Jahre davor, also auch nochmal ein anderer Moment der Politisierung. Auch das muss man, glaube ich, im Kopf behalten, dass sozusagen das, was wir heute als politische Kunst sehr stark verstehen, es natürlich schon gab und Vorläufer gibt es immer, aber sozusagen diese Entwicklung seit 2010 noch nicht genommen hatte, die wir heute haben.
Und es war noch vor dem 11. September 2001.
Das ist, glaube ich, das kommt, genau, es war vor dem War on Terror. Das ist, glaube ich, auch das ist ein wichtiger Einschnitt, den auch zu benennen. Genau. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, wichtig sind, um das zu verstehen, warum es damals funktioniert hat. Und das und auch, das vielleicht noch zu sagen, es hat ja damals sozusagen so funktioniert, weil es Wien aufgewühlt hat, aber weil es sozusagen auch als Bild so gut funktioniert hat, dass da bis hin zu New York Times und so weiter alle darüber berichtet haben. Es war ja auch ein Medienspektakel. Auch das ist relevant in einer Zeit, als das Internet da noch nicht diese Rolle gespielt hat, die es heute da spielt.
Aber Big Brother, glaube ich, hatte zu diesem Zeitpunkt auch die erste Staffel irgendwie im
Start. Genau, das war die Parodie, das war die Big Brother-Parodie quasi.
Ja, Florian hat ja jetzt sehr viel schon gesagt. Da gibt es jetzt nicht mehr so viel, was ich hinzufügen würde. Ich habe noch, während du gesprochen hast, über zwei Sachen nachgedacht. Das eine ist die Rolle, die die Schlingensief einnimmt als Künstler, was sich ja auch verändert hat oder was, glaube ich, immer ein ganz guter Marker ist, wenn man sich verschiedene Praxen anguckt, wo ne, wie die Künstlerin sichtbar wird, welche Sichtbarkeiten oder wie er oder sie sich selber aussetzt und wie das im Verhältnis zum Werk jeweils steht. Und zweitens, eigentlich fallen mir drei Sachen ein, sage ich gleich was dazu. Das zweite ist die Frage, was man unter politisch versteht, weil Schlingensief, glaube ich, ganz verschiedene Strategien angewendet hat, von denen wir uns vielleicht nicht alle darauf einigen können, ob die jetzt nun politisch waren oder nicht. Und das dritte, hast du indirekt gesagt, ich wollte es nochmal vielleicht explizit benennen, ist die Frage, wer ist der Adressat? Und da fange ich vielleicht mit an, weil das hast du gerade im Prinzip schon genannt, aber ich glaube, ganz wichtig war dabei, dass ganz klar war, er spielt eigentlich ein mediales Bild. Und das ist dann im weiteren Verlauf vielleicht bei anderen Arbeiten, über die wir sprechen, immer die Frage, wer wird adressiert und inwieweit ist die Rolle oder die Position eine aktivistische? In dem Sinne war das natürlich kein aktivistisches Projekt, weil es ging eben um was in der Kronenzeitung funktioniert, also in der österreichischen Bildzeitung und was kommunikabel ist auf dieser Ebene. Das Zweite mit dem Politischen ist, auch Schlingensief hat natürlich ganz verschiedene Themen behandelt. Also nicht zuletzt die Church of Fear, das war ja, war das schon das Projekt, wo er schon krank war? Oder war das noch
früher? Das zog sich dann durch. Ich glaube, da war Anfang 2000 die ersten, diese Pfahlsitzenden.
Die Pfahlsitzer, ganz genau.
Und dann ging es bis quasi zu seinem Tod 2010.
Genau, also die Frage, und das würde ich trotzdem als ein politisches Projekt bezeichnen. Da ging es aber eben nicht um die typisch, Anführungszeichen, aktivistischen Themen. Was mir an Schlingensief eben total gut gefällt, dass es letztlich bis eben auf so Sachen wie die Oper in Manaus und auch das Operndorf, wo er dann irgendwie so weiter weg von unserem Kontext gekommen ist. Es hat mich immer sehr beschäftigt, wie er schafft, über etwas zu reden, was nicht offensichtlich eh schon hoch und runter geredet ist. Also insofern gebe ich dir total recht, dass diese Thematik in dem Moment war er einfach sehr, sehr früh dran und hat was gesehen und hat was sichtbar und besprechbar gemacht, was in der Form noch nicht existiert hat. Und mich hat es dann irgendwie weniger interessiert, komischerweise, können wir ja auch nochmal drüber sprechen, dass er dann in Manaus da im brasilianischen Dschungel Opern inszeniert hat. Das dachte ich so, ja, ne? Aber so richtig interessieren tut mich das nicht, außer dass es eine schöne Geschichte ist. Und auch das hast du schon gesagt, Schlingensief hat sich halt immer ausgesetzt. Also das war Strategie und dazu, wie das heute funktioniert und eben vielleicht auch nicht funktioniert, er war halt irgendwie so ein, soll man sagen, so sehr sympathisch, aber halt einfach echt ein krasser Selbstdarsteller, Abfahrer und so weiter. Wir haben den wahrscheinlich auch alle irgendwie persönlich erlebt, wir waren jetzt nicht befreundet, aber ich habe den ein paar Mal erlebt und der ist eh super, aber unter heutigen Voraussetzungen würde man da, glaube ich, auch kritischer mit umgehen. Trotzdem war ich immer extrem beeindruckt, wenn man sich überlegt, wie man allein schon in einem Podcast, wo einem keiner sehen kann und wo man sich mit Leuten im Raum befindet, mit denen man grundsätzlich erstmal auf der gleichen oder auf einer ähnlichen Welle surft, wie stressig das schon sein kann, also das auszuhalten, da beschimpft zu werden auf so einem Opernplatz und so weiter und so fort. Das fand ich schon auch immer extrem beeindruckend. Hätte ich niemals durch, also würde ich nicht mal drüber nachdenken, sowas auszuhalten. Und ich glaube, das war Teil dieser Praxis, das halt auch zu stehen und da sich nicht in die Regie zurückzuziehen irgendwie.
Ich bin ja nochmal vielleicht sozusagen, wir wollen ja dann wahrscheinlich noch woanders hin, aber was ich schon wichtig finde, was du gerade gesagt hast, was ich interessant finde, sind oft gar nicht mal eben die Umsetzungen, die haben damals funktioniert, würden heute nicht mehr funktionieren, sind interessant anzuschauen, aber wie Themen gesetzt wurden, also Thema Care und ich würde selbst die Afrika-Projekte, die aus heutiger Sicht und auch damals wahrscheinlich schon problematisch waren, aber da war das noch nicht ein Thema, was in allen Anträgen behandelt wurde, Kolonialismus oder so. Das ist wichtig, das zu sagen. Auch die Arbeit mit Cognitive Disabilities und so weiter, dass er immer sozusagen wirklich früh mit diesen Sachen war. Und dann kann man heute sagen, naja, würde man heute anders machen. Aber damals hat das kaum jemand anders, zumindest nicht so sichtbar gemacht. Und das hat er tatsächlich mit relativ vielen Themen geschafft. Also eine Sensibilität nicht nur für das, was gerade aktuell ist, sondern das, was aktuell sein müsste, hat er schon gehabt. Bei allem, klar, Ego-Wahnsinn, der da auch mit verbunden war.
Naja, total.
Aber er hat die Arbeiten auch relativ klug platziert im Theaterkontext. Das Theater mit seiner Unglaubwürdigkeit oder dieser Verabredung, dass das zwar real ist, aber nicht die Realität ist, also da spielt jemand tot, aber das Blut ist nicht echt. Ich glaube, das spielt schon eine gewaltige Rolle, so in Richtung jetzt Florian als dem Fachmann, etwas auf die Bühne oder über das Theater laufen zu lassen, ist etwas anderes, als es jetzt, sagen wir mal, in der bildenden Kunst im Rahmen einer Ausstellung zu tun oder im öffentlichen Raum.
Ja, ich glaube, das war ja der Schritt bei ihm vom Film ins Theater, der damals in der Volksbühne, ich glaube, Lilienthal hat ihn da irgendwie angeschleppt und gesagt, soll mal ein Stück machen, der ihn natürlich interessiert hat. Und ich würde sagen, ich würde es ein bisschen anders beschreiben, was das Theater ist, dass es sozusagen eben gleichzeitig real und nicht real ist. Also es ist eben gleichzeitig eine echte Person, die da spricht, und es ist eine Rolle und man kommt da nicht raus. Es ist weder noch, also sozusagen, und dass das für die Praxis von Schlingensief und auch für seine Persona total passend war. Also wo wir heute auch sagen, ja, eben, auch wenn man ihm persönlich begegnet ist oder sowas, war der da nicht so anders. Vielleicht, weiß ich nicht, in der Zweierbeziehung oder so, aber es war nie auflösbar. Was ist jetzt Rolle, was ist Person und so weiter. Und das ist vielleicht ja grundsätzlich so bei allen, aber da war das sozusagen ein Prinzip. Und das war bei seiner Person so und das war bei den Performances so. Und dass du sagtest, vorhin bei den Geflüchteten in Wien, das ist irgendwie so formuliert, dass vermutlich oder vermeintlich Geflüchtete oder so, dass das nicht klar ist. Ich habe auch etliche Leute gefragt, um rauszufinden, es waren tatsächlich Geflüchtete, weil das nie klar war, nie eindeutig war. Das spielt natürlich eine Rolle. Und diese Ambivalenz und diesen Zwischenraum zu behaupten, das war seine Stärke. Und das ist sicher einer der Punkte, über die man reden kann, ob das heute so noch funktioniert oder was die Kritik genau an diesem künstlerischen Prinzip auch ist.
Aber sie wurden am Abend nicht deportiert.
Nee,
sie wurden
also, das glaube ich nicht. Ne? Genau, der Teil hat nicht gestimmt.
Und das ist das Spiel.
Ja, natürlich. Und vielleicht waren auch nicht alle, also wie gesagt, man weiß es nicht. Ich habe es irgendwie, ist vielleicht auch gar nicht wichtig. Ich wollte es nur irgendwann mal wissen und habe dann Beteiligte gefragt, wie waren das jetzt genau oder so. Aber, und hatte auch mal versucht rauszufinden, was ist eigentlich aus denen geworden. Das ist mir nicht geglückt, aber es ist genau, es ist diese Ambivalenz, die da drin bleibt. Ist das gemeint, ist das nicht gemeint? Und es ist weder noch, es ist nicht entscheidbar letztlich.
Es ist interessant, dass es nicht aufzulösen scheint, weil ich habe auch noch niemanden gefunden, der mir diese Frage wirklich abschließend beantworten konnte mit der Deportation.
Also ich habe
25 Jahre später, sehr
ich
gut.
Ich habe so ein Essay von dem Filmemacher, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen.
Paul Poet.
Genau, der hat das begleitet und gefilmt und daraus dann auch einen Film gemacht und der hat dann zumindest gesagt, irgendwo erzählt, dass es ein Problem gab, weil irgendwie zwei, drei Asylsuchende kurz vorher abgesprungen waren und sie dann irgendwie neue reinsetzen mussten. Also die Asylsuchenden waren echt, aber ob dann die Nachfolger echt waren zum Beispiel, war auch schon wieder unklar. Also ne, sprich alles Proliferation dieser bewussten Unklarheit. Was ich nur noch sagen wollte, warum das Theater jetzt nicht im Verhältnis zum Film, aber im Verhältnis zur bildenden Kunst, glaube ich, auch noch wichtig war, weil es halt kollektiv ist. Ne, bildende Kunst hast du halt das Problem und die Einfachheit, Anführungszeichen. Du bist der Macher und du entscheidest und begegnet mir als Kuratorin halt auch ständig wieder. Man entscheidet einfach alles, zumindest also in der Praxis. Und es ist es gibt eine viel eindeutigere Hierarchie, obwohl natürlich im Theater genauso klar ist, wer Dinge entscheidet. Aber damit das Ganze funktioniert, brauchst du ein Kollektiv oder brauchst du Menschen, die gemeinsam Dinge machen. Und ich glaube, das war in der Frage zum Beispiel auch diesem ganzen Chance 2000-Prozess, wo er die Partei gegründet hat. Er hat und wollte die Menschen, mit denen er gearbeitet hat, natürlich auch ernst nehmen auf eine andere Art und Weise, als das zum Beispiel, würde ich unterstellen, in der bildenden Kunst der Fall wäre. Weil halt, im traditionellen, institutionellen Business sind die Menschen, die helfen, sind die Produzenten und so weiter und die supporten. Es geht aber am Ende um die Künstlerin. Und dieser Prozess, der dann auf der Bühne stattfindet, wo du eben auch nicht alles kontrollieren kannst, der ist jetzt, also aus meiner persönlichen Wahrnehmung, viel interessanter als jetzt in den Kunstwerken. Zum Beispiel gab es ja dann auch, nachdem ich weg war, eine große Retrospektive in Anführungszeichen von Schlingensief, von Klaus Biesenbach und auch Susanne Pfeffer, die die Ausstellung zusammen gemacht haben. Klaus Biesenbach hat Schlingensief auch 99 schon mal mit nach New York genommen und den da ausgestellt. Die Bühnenbilder an sich sind halt viel weniger interessant als die Prozesse, die man dann da sieht. Und deswegen muss das, also finde ich im Theater ihn viel interessanter als in der bildenden Kunst.
Ich glaube, das hat mit dem Kollektiven was zu tun, aber auch das, was du gerade gesagt hast mit dieser Ausstellung. Warum war die so, also irgendwie so traurig am Ende? Oder auch schon der Pavillon in Venedig, der kurz nach seinem Tod war. Und ich dachte, ich erinnere mich, ich fand den Pavillon dann irgendwie wieder ganz gut, aber auf, glaube ich, eine andere Art und Weise, als es gedacht war, weil ich dachte, okay, das zeigt einfach, dass es vorbei ist. Und das ist natürlich ein Moment, und der ist dann vielleicht wieder für urbane Praxis und für Aktivismus interessant. Es ist nur im Augenblick. Und wenn wir, darum ist es sozusagen so schwierig, das historisch einzuordnen. Wir haben in dem Fall in dem Containerprojekt eine gute Dokumentation. Mittlerweile gibt es im Theater natürlich auch überall Dokumentation. Das war relativ spät erst. Also es war gerade neulich noch anders. Aber es ist trotzdem nicht das Richtige. Und das ist sozusagen eben jetzt, wenn René Polisch jetzt tot ist, dann können wir jetzt noch ein halbes Jahr seine Sachen an der Volksbühne sehen und dann nie wieder. Und dann können wir uns Videos davon anschauen und es wird nicht funktionieren. Also es wird funktionieren, wie anderes Quellenmaterial funktioniert. Und das ist, glaube ich, essentiell für diesen, auch für den sozialen oder politischen Moment, der das hat, dass es im Augenblick dort stattfindet. Und wenn Schlingensief die Medien mitbespielt hat, dann ist das natürlich was anderes. Aber auch die haben, auch da hat er sozusagen vor allem ja Tageszeitungen, Nachrichten, also auch die aktuellen und vergänglichen Medien quasi oder vermeintlich vergänglichen Medien bespielt oder so. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt noch für viele aktivistische Aktionen.
Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf diese Entwicklung von Formaten oder von Ausdrucksweisen und von so Dingen wie Schlingensief bis hin zu heute. Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es heute so gar nicht mehr möglich wäre. Und du hattest gesagt, für dich würde so ab 2010 so eine neue politische Kunst anfangen, die dann mit Occupy Wall Street und anderen Formaten anders agiert und sich anders aufstellt. Und ich würde, glaube ich, um so ein bisschen nochmal anzukommen im Jetzt, vielleicht von euch so eine Entwicklung nachvollziehen können oder so erzählt bekommen, wie würdet ihr sehen, hat sich das so entwickelt von Schlingensief bis jetzt? Was sind so die Dinge, die sich da verändert haben und die Formate, die von Produkten zu Prozessen gehen und so weiter?
Da hast du ein Buch drüber geschrieben, Florian, ich würde sagen, das ist dein Job.
Habe ich auf den Theaterteil konzentriert. Ich glaube, ein Einschnitt war in, glaube ich, die Jahre um 2010 rum, als plötzlich diese Frage neu gestellt wurde, was ist das Verhältnis von Kunst und Politik? Also das gab es historisch immer schon mal wieder, darum geht es nicht. Aber es plötzlich war das eine aktuelle Frage. Und ich war damals beim Steirischen Herbst, einem sehr internationalen Festival, und dann war irgendwie klar, wie das bei so Festivals ist. Du redest jetzt mit einer Künstlerin aus Ägypten darüber, ob wir die Weltpremiere von irgendwas haben können. Und die so, ey, sag mal, hast du noch alle? Wir haben gerade andere Probleme. Also oder man hat vielleicht schon gar nicht erstmal die Frage gestellt, weil man selber gemerkt hat. Es war klar, dass es irgendwie was anderes auf der Agenda steht. Und mein Eindruck damals war, also wir haben dann versucht, mit dem Festival sehr stark darauf zu reagieren und das ganze Festival darauf auszurichten, auch auf diese Frage, was ist das neue Verhältnis von Kunst und Politik und Aktivismus? Und es war klar, dass sich für viele KünstlerInnen genau diese Frage stellt. Was ist meine Rolle, wenn ich da am Tahrir Square stehe als Künstlerin? Male ich dann hinterher ein Bild dazu und dokumentiere das oder mache ich besonders schöne Schilder oder so? Also, und es gab sehr unterschiedliche Antworten darauf. Es gab auch ein großes Misstrauen dagegen, quasi die Revolution zu instrumentalisieren. Das fand ich vor allem in Ägypten und Tunesien interessant. Das ist sowas wie, jetzt macht der nutzt die Revolution für seine künstlerische Karriere, in dem dann Bilder gemacht werden oder sowas. Das wurde nicht gerne gesehen. Aber diese ganze Frage war neu aufgerollt. Sozusagen, ist man da nur Bürger oder können künstlerische Praktiken dazu was beitragen? Und wie gesagt, dann gab es natürlich historische Beispiele dafür, aber es hat sich neu gestellt. Und da, das hat dann, glaube ich, zu vielen Diskussionen geführt und das Bild auch sozusagen verrutscht. Und dann haben wir beim Steirischen Herbst ein großes Projekt gemacht, die Berlin Biennale hier hatte Occupy in die Kunstwerke eingeladen, bei der Documenta war Occupy mit draußen und es gab viel Kritik, das ist doch gar keine Kunst. Ich würde sagen, am Anfang war das sozusagen eine Minderheitenposition ein bisschen, dass das auch Kunst ist und das hat sich dann sozusagen verändert und plötzlich kann man sagen, dann in den 10 Jahren drauf gab es, glaube ich, eine sehr starke Politisierung von Kunst und aktivistische Kunst war in Ausstellungen und in Museen und so weiter zu sehen. Und jetzt ist die Frage, glaube ich, wo wir jetzt sind, weil ich glaube, nach Covid, aber auch nach den politischen Entwicklungen der letzten Jahre, Trump etc. und so weiter und vielen anderen Sachen, stellt sich diese Frage gerade wieder nochmal neu, glaube ich, was das Verhältnis von Kunst und Politik ist. Also ich glaube, es gibt immer, und das meine ich auch sozusagen, es ist immer wieder neu zu definieren, was ist das? Und ich würde sagen, vielleicht haben sich, was ganz normal wäre, bestimmte ästhetische und aber auch politisch-strategische Formen leergelaufen im Laufe der Zeit, werden dann irgendwann auch ein bisschen zu ihrer eigenen Parodie oder werden durchschaubar, funktionieren, sind einfach sozusagen nicht mehr, funktionieren irgendwie nicht mehr und es gibt sozusagen Interesse an anderen Themenstellungen. Und dazu kommt ja auch, dass, glaube ich, viele aktivistische Strategien und aktivistische Kunst auch sicher westlich, aufklärerisch und so weiter geprägt ist, also sozusagen auch nochmal anders hinterfragt wird. Es gibt sozusagen oft diesen einzelnen Protagonist, die einzelne Protagonistin, den einzelnen Protagonisten da drin und so, dass das alles damit reinspielt, dass sich das gerade, glaube ich, nochmal neu definiert wieder. So, das wäre die Schnellfassung von 20 Jahren, was, glaube ich, so passiert ist.
Soll ich das zur bildenden Kunst nochmal kurz parallel beschreiben? Vielleicht kannst du auch gleich dazu nochmal was sagen, Heimo, weil das ja auch deine Praxis stark betrifft, die Frage, wie sich das verändert hat. Und fand das jetzt sehr hilfreich, das von dir zu hören, Florian, weil wenn ich überlege, was ich 2010 gemacht habe, hast du ja eingangs schon gesagt, Heimo, ich habe mit Florian Wüst Haben und Brauchen gegründet oder das hat sich bei uns aus Versehen gegründet. Das war irgendwie keine strategische Entscheidung, aber das hat mir nochmal bewusst gemacht, dass es so eine Art Momentum gab, wo sich eine politische Praxis, die es ja tatsächlich einfach auch viel länger schon gab, aus so einem Nischen, also aus einem Underground-Dasein, sagen wir, vielleicht auch einem bewussten Underground, plötzlich in eine institutionelle Präsenz gedrängt hat. Und dafür war Haben und Brauchen, glaube ich, ein interessantes Beispiel, weil, ob ich das jetzt als künstlerische Praxis beschreiben würde, zumindest in diesem Gründungsmoment nicht. Das war eher eine realpolitische Intervention oder der Moment, wo zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben alle das beschriebene Solidarisierung unter den ja eben sehr vereinzelten bildenden Künstlern stattgefunden hat, die auch strukturell vereinzelt werden und wo dann Menschen sich solidarisiert haben, die normalerweise eben nicht vorher den Schulterschluss nicht gesucht haben. Und was sich parallel entwickelt hat, ist, dass die performativen Künste auch in der bildenden Kunst stärker geworden sind, eben genau aus diesem Bedürfnis heraus, den Moment, also zeitaktuell reagieren zu können. Und die Arbeiten, die weiterhin konzeptuell installativ gearbeitet haben, bei denen habe ich bis heute das Gefühl, oder nee, sagen wir so, die hatte ich komischerweise das Gefühl, dass die bildende Kunst, die sich ja sehr häufig als Avantgarde beschreibt, immer so ein bisschen hinterhergehinkt hat. Einfach weil das Performative schneller ist und bis heute ist das Performative ja ständig größer und größer und größer geworden, sodass es inzwischen eigene Institutionen und so weiter gibt und gleichzeitig das Bemühen der Museen, relativ neu sich auf den gesellschaftlichen Wandel einzustellen, sprich sich performativ zu öffnen. Und die Frage, was denn bildende Kunst ist, finde ich sehr schwierig geworden ist zu beantworten, weil es eben auf der einen Seite die konkrete aktivistische Praxis gibt und eben anders als bei Schlingensief gesetzte Themen, mit denen sich eigentlich jeder beschäftigen muss, um irgendwie nicht nur Gelder zu bekommen, sondern eben auch im Feld anerkannt zu werden. Das heißt, es gibt immer so 3, 4, 5 Themen, mit denen man spielen kann. Alles andere geht eigentlich nicht. Also sprich Umweltkrise, Migrations- und Identitätspolitik postkoloniale Praktiken, weiß nicht, was mir noch einfällt, viel mehr geht eigentlich nicht. Und das ist so ein Wendepunkt, und da bin ich auch, weiß ich gar nicht, ob ihr da quasi Thesen habt, wo das hingehen würde, oder eben konkrete Praktiken. Und deswegen interessiert mich eben auch, quasi das auf mich zurückzubeziehen. Deswegen habe ich da so ein bisschen versucht, raus oder um die Seite zu gehen, nämlich in die urbane Praxis, was ja auch das Thema ist, weil sich große abstrakte Themen, die eben überall stattfinden, auch wieder rückbinden an konkrete Orte. Und das finde ich eine total wichtige Frage, wie man das eben mit dem, was einen selbst interessiert, mit den Themen, die man nicht ignorieren kann, an konkrete Situationen mit konkreten Menschen und konkreten Realproblemen verbinden und verknüpfen lässt.
Natürlich hat das einen Vorlauf, und Haben und Brauchen hat auch nicht im luftleeren Raum angesetzt, aber ich würde das auf jeden Fall unterstreichen wollen, dass Haben und Brauchen keine Lobbyarbeit geleistet hat, sondern ein Diskursdampfer war, unter dem sich alle versammeln konnten. Und es war nicht nur bildende Kunst, sondern es ging damals relativ weit. Was, glaube ich, den Vertretern der bildenden Kunst gar nicht so recht war, dass hier plötzlich diese Vermischung, diese vermeintliche Solidarisierung stattfindet, weil es ging letztlich um Fördertöpfe. Und als das klar wurde, dass es doch wieder um Kohle geht und der Senat Kohle da reingeschoben hat, ging das eigentlich auch wieder zu Bruch. Aber ich glaube, wie lange ging es denn? 7, 8 Jahre bestimmt. Lief die Sache, und was wir jetzt sehen, ist eigentlich wieder so eine Zersplitterung in Disziplinen.
Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen, was ist eigentlich Haben und Brauchen gewesen? Was habt ihr da denn gemacht?
Wie kriegt man das kurz hin? Es war wirklich, also ich habe eine Veranstaltungsplattform in einer bürgerlichen Wohnung organisiert, die mir jemand, also mir hat jemand ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, wir machen hier den Salon populär, weil ich damals das Gefühl hatte, die Szene ist zersplittert, also alle reden immer nur untereinander miteinander, und ich fand das Format Salon interessant, um eben so einen Raum auch zu halbfertigen und diskursiven herzustellen. Und in dieser Situation habe ich mit Florian Wüst, der vor allem aus dem Film kommt und als Filmkurator arbeitet, der hat eine Reihe dort gemacht, und in dieser Situation hat der Berliner Senat eine Ausstellung gefördert, die als Leistungsschau, ich habe gerade vergessen, wie der ursprüngliche Titel war, als Leistungsschau der Berliner Kunstszene beworben wurde. Und ich glaube, das war einfach so ein, und mit viel Geld gefördert, wo eben viel anderes, also genau, und wo gleichzeitig dieses Leben in Berlin, was nach der Wende relativ leicht einfach gewesen war, plötzlich kippte, weil der Markt losging und weil die Arbeits- und Lebensbedingungen schwierig wurden. Und dieser Trigger Leistungsschau und dann die Weise, könnte man noch viel mehr drüber sagen, aber die Weise, wie das organisiert war, hat einen Unmut und auch eine hat einen Unmut geschürt, der zum ersten Mal dazu führte, dass die KünstlerInnen, die gemeint waren, nicht mehr mitmachen wollten. Und wir sozusagen die Katalysatoren waren, die gesagt haben, da müssen wir jetzt mal drüber reden, und wir wollen auch mit den Leuten, die das organisieren, drüber reden. Und aus dieser ursprünglich einmaligen Veranstaltung entwickelte sich eine Dynamik, in der eben diese Leistungsschau sich zumindest graduell
zumindest umbenannt hat in Based in Berlin.
Based in Berlin. Es haben natürlich trotzdem alle mitgemacht. Also man darf sein Potenzial oder seine Macht darum mal nicht überschätzen. Aber wo das ins Bewusstsein rückte, dass es da ein Missverhältnis gab, was eben die Macherinnen und auch die Senatsverwaltung noch nicht mitgekriegt hatten. Das heißt, es gab einen Wandel, der an die Oberfläche drückte und der, wie du es gesagt hast, Heimo, gerade eine Arbeit und auch einen Diskursrahmen herstellte, dafür darüber längerfristig auch reden zu können und mit verschiedenen Menschen darüber reden zu können, was das denn für künstlerische Praxis, was das für ein kulturelles Feld, was das für die Hauptstadt heißen könnte.
Und es gab auch ein sehr stark kollektives Moment, zum Beispiel im Wie und wer verfasst Texte, also wer spricht. Es gab ein Manifest, das wurde auch, glaube ich, in mehrere Sprachen dann letztlich übersetzt. Also nicht von Haben und Brauchen, sondern von Leuten, die das gelesen haben und gesagt haben, lass uns das übersetzen, aus Polen oder sonst wo. Dieses Manifest wurde in einem dreitägigen, glaube ich, gemeinsamen Schreibprozess erarbeitet. Also es waren, ich weiß es nicht, 100, 200 Leute daran beteiligt, die sich in Arbeitsgruppen aufgeteilt haben. Und am Schluss wurden da Textbausteine zu einem Manifest diktiert. Es wurde eigentlich alles, was versendet wurde, alles, was kommuniziert wurde, wurde kollektiv irgendwie erarbeitet. Und es gab keine SprecherInnen. Es bekamen Leute dann das Mandat aus der kollektiven Veranstaltung, jetzt zum Senat zu gehen und dort sich mit denen an den Tisch zu setzen oder vor die Presse oder sonst wohin zu gehen. Also es war wirklich ein stark vom Kollektiv getragener Zustand und Moment, der eben auch einige Jahre recht gut funktioniert hat. Wie gesagt, es gab dann einen Auftrag von der Senatsverwaltung, ein Dialogkonzept zu entwickeln für den Senat. Haben und Brauchen hat immer gesagt, wir müssen, glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt, man hat gesagt, wir können hier nicht nur über Kunst sprechen und über Kunstförderung oder Kunststandortentwicklung sprechen, sondern wir müssen Stadtentwicklung, Kunst und den Arbeitsbegriff, die drei Themen müssen wir zusammenfügen oder parallel denken oder eng führen. Und da kam dann dieser Auftrag für ein Dialogkonzept zu entwickeln und da wurde Geld für ausgegeben und da begann das Ganze schon wieder zu bröseln. Also ein Freund und Bekannter von mir hat gesagt, der Senat hat mit Geld auf die Aktivisten geschossen und so funktioniert es dann eben. Ja, aber wir kommen hier, glaube ich, zum interessanten Punkt, nämlich über dieses Versammeln, über die Versammlung, über diese kollektive Stimme, die sich formiert, die versucht, in einen realpolitischen Kontext vorzudringen, aber eigentlich, oder frage ich, die aber aus der Kunst, aus dem Theater kommt, wo wir dieses Problem haben, wann hört denn etwas auf, Kunst zu sein und wo beginnt die Realität und ist es dann noch Kunst, wenn es in der Realität aufgeht? Vielleicht wieder Frage an Florian.
Ja, für mich ist diese Frage dieses Versammelns quasi im Zuge von Occupy und so weiter aufgetaucht. Also für viele ja, es war ja klar, sozusagen Occupy hat dann diese Versammlung gemacht, wo man so Handzeichen hatte und Human Mics und so, wo alle das wiederholt haben, was jemand gesagt hat und so weiter. Es waren sehr performative Versammlungen und es hatte sozusagen insgesamt in dieser Zeit wieder einen starken Fokus drauf gegeben, wie versammelt man sich eigentlich, was für Formen von Assemblies gibt es. Stark beeinflusst vom Aktivismus, stark beeinflusst von anarchistischen, aktivistischen Praktiken, also gerade die General Assembly bei Occupy war stark von solchen Traditionen geprägt. Und für mich war das interessant, weil ich eigentlich so ein bisschen frustriert war am Anfang dieser Bewegung, dass ich dachte, die ganzen bildenden Künstler, die können einfach dann schnell drauf reagieren, weil sie Formate haben, weil sie sich dauernd absprechen müssen mit anderen, wie auch immer, dass relativ schnell sozusagen künstlerische Reaktionen und Auseinandersetzung mit diesen Bewegungen in der bildenden Kunst gab und das Theater so ein bisschen hinterhergehinkt hat. Und dann aber klar wurde, aber genau diese Frage der Versammlung, da ist das, wo sich das Theater ja damit trifft. Also ein Theater ist nun mal eine Versammlung, klar, sozusagen in der gängigen Form eine relativ langweilige Versammlung. Man sitzt im Dunkeln und guckt auf eine Proszeniumbühne, aber in anderen Formen eben ist das ja anders aufgelöst. Das heißt, ästhetisch gesprochen ist Theater eben die Kunstform, wo die Produktion des Kunstwerks mit der Rezeption des Kunstwerks zusammenfällt, zeitgleich stattfindet. Diesen Moment zu nutzen, das fand ich interessant oder das haben eben einige KünstlerInnen in dieser Zeit dann getan. Das heißt, Versammlungen zu kreieren, die genau wieder auf diesem schmalen Grat sind, dass sie reale Versammlungen sind mit realen Personen, die ihre Anliegen dort verhandeln, aber ein Setting schafft, das gleichzeitig künstlerisch ist. Also was im Idealfall vielleicht so funktioniert, also ein Beispiel wären zum Beispiel von Jonas Dahl, die New World Summits, über die man noch sprechen kann, aber es gibt sozusagen einige Beispiele, dass man in einer Situation ist, wo man tatsächlich real was verhandelt, aber fast wie bei so einem, wenn man so will, so einem Brechtschen Verfremdungseffekt, sich auch vielleicht von außen beobachten kann in dieser Situation. Das heißt, es gibt einen fiktiven Teil in dieser Versammlung. Und der ist vielleicht erstmal nur benannt, wenn wir jetzt sagen würden, hier unsere Radioaufzeichnung, das ist jetzt eine Performance. Was würde das verändern, wenn wir denken, ah, das wird beobachtet, wie wir da sitzen, in welcher Reihenfolge wir uns hingesetzt haben, wer spricht nicht, all diese Fragen werden vielleicht verhandelbar. Und das kann natürlich dann in einzelnen Aspekten noch forciert werden. Also das heißt sozusagen, indem es ein utopisches Format ist. Also Jonas Thals New World Summit war eine Versammlung von RepräsentantInnen von Organisationen, die letztlich Befreiungskämpfen waren sozusagen. Also von Nationen, die es nicht gibt sozusagen. Also da, jetzt kann man über den Nationenbegriff natürlich oder die Frage der Nation streiten, aber quasi ein utopischer Moment, dass diese Sachen verhandelt werden könnten, war damit drin. Das verstärkt es dann nochmal, dass man also was als sozusagen pre-enacted, also man behauptet eine Situation, von der man denkt, die müsste es sie geben. Und dadurch, dass man sie macht, das wäre performativ, so ein bisschen im weiteren butlerschen Sinne, sozusagen dadurch, dass sie stattfindet, ist sie ja Realität. Sie ist nun vielleicht noch keine politische Realität oder keine formalpolitische Realität, aber sie wird performt und dadurch in Existenz gebracht. Und dieses Spiel war das, was, glaube ich, dann sozusagen in den 10 Jahren, die dann nach Occupy und so weiter kamen, künstlerisch sehr produktiv und sehr interessant war und sehr viele Formen hervorgebracht hat.
Hat Jonas denn nicht sogar noch ein reales Parlament gebaut?
Genau, der hat in Rojava tatsächlich einen Parlamentraum gebaut.
Was ich auch total interessant finde, dass es da dann quasi so ein, dass da der Sprung ins Reale gemacht wurde, weil er ist ja von der Ausbildung her ist er auch Architekt, ne?
Auch ja sozusagen drin, aber er hat mit Architekten auch zusammen. Genau, es gibt diesen, klar, es gibt sozusagen so eine Gratwanderung auch dann da, was sind künstlerische Arbeiten, was sind aktivistische Arbeiten, was sind architektonische reale Setzungen oder so. Aber
ja,
genau,
wenn Olafur Eliasson eine Oper bauen kann, warum kann Jonas da nicht ein Parlament bauen, fand ich irgendwie ganz gut.
Genau, und diese Formate, also was sind Versammlungen, das zu hinterfragen, das war wichtig. Und vielleicht da ein Aspekt noch, und da glaube ich, ist wieder so, wäre so, wenn wir uns der Frage annähern, was ist denn nun heute eigentlich, so ein Knackpunkt, dass die Idee dieser Versammlung schon immer auch noch war, was ihr beide ja auch angesprochen hattet, sozusagen agonistische Versammlung zu sein. Also ich habe mich immer sehr stark auf Chantal Mouffe bezogen, also Agonismus ist sozusagen die Möglichkeit, sehr harte Konflikte, also nicht nette Konflikte, sondern harte Konflikte auszutragen, aber sie sind noch austragbar. Also das heißt sozusagen von der Idee des Wettkampfs der Argumente in der griechischen Tragödie, dem Agon, sozusagen das steht im Mittelpunkt, und wenn das nicht mehr funktioniert, weil alles in Konsens aufgelöst wird oder vielleicht jetzt sozusagen in völliger Konfrontation, dann hat man eben diese Situation des Antagonismus, wie wir sie jetzt, glaube ich, in großen Teilen haben, zumindest in den USA zum Beispiel, dass eigentlich sozusagen agonistische Räume gar nicht mehr möglich sind. Und das ist eine der Sachen, die sich, glaube ich, verändert hat, dass das schwerer und schwerer wird, agonistische Räume herzustellen noch. Oder dass es vielleicht mehr künstlerische oder andere Tricks braucht, um da überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, wo sozusagen die Bereitschaft zum Verhandeln noch da ist.
Das ist ganz toll, dass du Chantal Mouffe bringst, weil dieser Begriff des Agonismus oder agonistischer Pluralismus mir im Moment sehr oft begegnet, erstaunlicherweise, obwohl er schon etwas älter ist. Aber wir kommen darauf zurück. Ich möchte nochmal auf diese Versammlungen zu sprechen kommen. Steirischer Herbst, du hast hier 2012, glaube ich. Die Wahrheit ist konkret. Das war ein Marathon-Diskurs, ein Programm von, glaube ich, einer Woche. 24 Stunden, über 200 oder um die 200 TeilnehmerInnen. Und es wird hier in einer Besprechung, in einer Kritik von Christoph Schwartal explizit als Theaterprojekt deklariert. Da würde ich jetzt nochmal gerne nachhaken zu dem, was macht diese Veranstaltung, was zeichnet sie aus als Theaterprojekt?
Ich glaube, wir hätten es damals nicht als Theaterprojekt bezeichnet. Ich glaube, diese Reflexion, weil für mich war das eigentlich so ein Anfangspunkt, das zu reflektieren, was ich gerade so mal so schnell zusammengefasst habe. Aber was uns, glaube ich, wichtig war und vielleicht eher intuitiv, ohne dass es schon durchtheoretisiert war, war diese fiktionalen Elemente einzuführen, diese Elemente von außen, die klar machen, in welchem Raum das stattfindet. Ich hätte es damals eher von der Institution gedacht. Wir haben sozusagen gesagt, wir sind eine Kunst, also der Steirische Herbst ist vielleicht irgendwie jetzt nicht das MoMA oder sowas, aber trotzdem eine Kunstinstitution mit all den Gegebenheiten, unser Geld kommt von bestimmten Stellen etc. etc. Also so zu tun, als wären wir eine aktivistische Veranstaltung, wäre seltsam gewesen. Wir haben aber eben über 200 AktivistInnen, KünstlerInnen, TheoretikerInnen und so aus aller Welt eingeladen, die alle oder großenteils das genau sind, aktivistisch tätig zu diesem Zeitpunkt in diesen verschiedenen Gegenden, die wir schon so angesprochen haben. Und dann gab es sozusagen so Momente, so, ich würde sagen, so eine Dramaturgie. Also erstmal gab es einen Raum, Raumlabor hat damals den Raum gestaltet, der sicher sozusagen als künstlerisch markiert war. Man konnte da auch schlafen und alles Mögliche. Es war ja wirklich tatsächlich nonstop, Tag und Nacht. Aber es war vor allem eine Dramaturgie, die das strukturiert hat. Und zwar war das ein Marathon, der tatsächlich eben, wie viel sind das dann, 142 Stunden oder sowas waren das, nonstop durchgeht und extrem streng getaktet ist. Das heißt, jeder Teil dieser Veranstaltung hat genau dann angefangen, wann er anfangen sollte. Wenn man weiß, dass man bei 3 Stunden schon Probleme hat, den Takt zu halten, dann kann man sich vorstellen, was das bei 142 bedeutet. Das heißt, das war eine sehr rigorose Maschine. Und wir haben das immer so beschrieben, es gab sozusagen so eine campartige Situation, also von Occupy inspiriert, wo alle sich aufhalten konnten, wo sie wollten, alles relativ egalitär und demokratisch strukturiert war. Es gab auch einen Open-Marathon, wo Leute tatsächlich machen konnten, was sie wollten, was nicht programmiert war. Aber es gab diesen Marathon, der dann sozusagen, wenn das Camp sozusagen eher horizontal war, der sozusagen vertikal wie so eine Maschine durchgetaktet war und sozusagen so eine gewisse Gewalt oder Unfreundlichkeit zumindest mal hatte. Und das war sozusagen so eine der Setzungen, die uns wichtig war, um sozusagen auch darauf zu verweisen, dass das im künstlerischen Raum stattfindet. Also und so gab es, glaube ich, verschiedene Sachen, die dann doch sozusagen so einen künstlerischen Raum behauptet haben immer wieder. Auch die Künstlichkeit der Zeit, also dass morgens um 2 was passiert. Wir haben dann gesagt, naja, das ist, Leute kommen aus aller Welt, das heißt, jeder kann sozusagen in seiner eigenen Zeitzone bleiben und seinen eigenen Jetlag da überwinden. Aber natürlich macht das was, wenn man sich denkt, warum sitze ich um 3 Uhr morgens da und höre mir diesen Vortrag an und schlafe dafür dann tagsüber oder wie auch immer. Oder jeder, also was auch sozusagen einen Moment mit reingebracht hatte, dass jeder selber Entscheidungen treffen musste da drin. Also sagen wir, die Obrist-Marathons mit 12 oder 24 Stunden, die kann man ja, wenn man will, durchhalten. Also für uns war das eher so, dass wir sagten, naja, das ist dann das neoliberale Modell. Man strengt dich an, nimmt die richtigen Drogen und dann schaffst du das schon. Aber eine Woche schafft man nicht, sozusagen. Also sozusagen, das heißt, man muss seine Auszeiten einkalkulieren, man muss verpassen. Das ist Teil des Ganzen. Man kann das nicht abhaken und mitnehmen. Und all diese solche Setzungen, die ich damals eher als kuratorische Setzung oder dramaturgische Setzung beschrieben hätte, haben, glaube ich, weil ich aus dem Theaterkontext kam oder wir beim Steirischen Herbst vor allem aus dem Theaterkontext kamen, haben zu sozusagen so einer, wenn man so will, einer gewissen Form der theatralen Rahmung geführt, die ich aber erst später so beschrieben hätte. Also ich weiß nicht, von wann sein Text genau war, sozusagen, aber das war sozusagen eher so ein Rausfindeprozess damals.
Es gibt ja auch die Durational Performance, die zum Beispiel Forced Entertainment ja, glaube ich, mit 24 Stunden schon so ziemlich auf den Punkt gebracht haben. Aber das toppt natürlich, wie du sagst, das dann noch um Vielfaches. Und dieser Einbruch der Realität, der dann zwangsläufig stattfindet, vielleicht wie bei Schlingensief, weil du es nämlich nicht mehr planen kannst, ob jemand dann, keine Ahnung, es nicht mehr packt, da zu sein oder abspringt oder auffällig wird oder sonst wie.
Also, das ist ein nettes Bild, wenn dann Leute Zähne putzen bei Chantal Mouffe sitzen oder so. Also es kommt halt so ein bisschen durcheinander, die Sachen. Und ich glaube aber, was du, Ellen, am Anfang gesagt hast, mit dem Kollektiven bei Schlingensief noch oder so, dass die Frage des Zufalls und des Nicht-Bestimmbaren mit reinkam. Also das war, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung. Sozusagen, also man plant sowas. Und das ist ja natürlich ein immenser logistischer Aufwand. Das heißt, man muss ist totaler Control-Freak zu gucken, kommen da alle an, haben die irgendwas zum Schlafen und so weiter. Also es ist ja immens für so ein ganzes Team, eine immense Arbeit, die auf Kontrolle abzielt. Und man veranstaltet aber was beim besten Willen nicht kontrollierbar ist. Also, und gleichzeitig aber auch nicht unkontrollierbar sein muss. Also diese Balance zwischen, da passieren Dinge, die man nicht planen kann und gleichzeitig es nicht planlos zu lassen. Und das hat auch eine Auswirkung auf die Inhalte, glaube ich. Auch das, wir können ja nicht wirklich ernsthaft diese Zeit kuratorisch detailliert durchplanen. Das heißt, man verlässt sich auf Empfehlungen, man lädt Leute ein, weil man dachte, das klingt doch super, laden wir mal ein oder so. Und auch das war eine wichtige Erfahrung, dass die Frage der Kriterien, was ist gute Kunst, was ist schlechte Kunst, Und wir waren schon, das ist so ein High-End-Festival, ne? Also das gute Kunst war für uns schon wichtig, plötzlich sich verschoben haben. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt dieser 10 Jahre oder so, die wir beschreiben, dass die Frage nochmal, was ist eigentlich gute Kunst und was ist schlechte Kunst, sich verschoben hat und sich ja jetzt wieder neu auch nochmal mit postkolonialen und anderen feministischen Diskursen etc. nochmal wieder neu verschiebt.
Ich gehe noch ganz kurz mit Chantal Mouffe wieder hier rein, weil du das sagst, es brauchte natürlich einen strikten Ablauf, es brauchte Regeln, das sagt ja auch Mouffe, also dieser agonistische Raum, der funktioniert nicht ohne ein Regelwerk, sonst würden wir uns ja vielleicht da drin verprügeln. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Setzung und die Regeln, die man sich schafft, um diesen Diskurs, diese Konflikthaftigkeiten aufeinandertreffen zu lassen, auszuverhandeln oder zu verhandeln. Vielleicht sind sie gar nicht ausverhandelbar.
Ich frage mich halt, ob so ein Raum wirklich agonistisch ist, weil am Ende waren es eben doch Menschen, die alle mehr oder weniger im selben Feld mit den gleichen Setzungen unterwegs sind. Was ich mir gerade nur noch einfiel, weil ich habe es ja gerade schon mal reingeworfen, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ich war da auch und ich war eingeladen als Gästin. Und zwar habe ich mit Ulf Aminde, Judith Raum und Anders Maybe, ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war, eine Streikoper inszeniert. Das war das einzige Mal in meinem beruflichen Dasein, dass ich künstlerisch unterwegs war. Das erzähle ich deshalb, weil es, glaube ich, toll war als Format, weil es Experiment mit der eigenen Praxis erlaubt hat. Dadurch, dass es so offen und als Experiment und vielleicht auch als formales Experiment angelegt war. Ich würde jetzt sonst nicht auf die Idee kommen, als Künstlerin aufzutreten. Ist nicht mein Ding. So kann ich auch nicht. War in dem Rahmen aber interessant. Und das bringt mich zu einer anderen Frage, die ich mich bei dieser Assembly-Thematik tatsächlich immer wieder frage und wo ich auch mal so halb provokant, glaube ich, sagen würde, ich bin, glaube ich, gar nicht wirklich daran interessiert, agonistische Orte zu schaffen. Erkläre ich gleich, warum. Weil die Frage des Adressaten bei der Assembly wichtig ist, weil ja auf eine bestimmte Art passieren diese Dinge für all jene, die teilnehmen. Vor allem. Das ist mir bei Jonas Stahl, ich habe dessen Berlin-Biennale-Inszenierung gesehen, ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass ich, interessanterweise dreht sich das so ein bisschen um. Eigentlich bin ich die Staffage für die Leute, also als Besucherin die Staffage für die Leute, die da von Jonas zusammengebracht werden und einen Austausch haben können, den sie sonst niemals hätten. Und gleichzeitig bin ich dadurch, dass ich das Publikum bin, du hast es ja irgendwie auch beschrieben, bin ich die Person oder eine der Personen, die das Ganze wiederum zu einer Als-Ob-Situation machen, also in diesem Changieren. Was interessant sein kann, wo man sich aber auch als Aktivistin fragen könnte, weiß nicht, ob sie das jemals gemacht haben, jetzt verhandle ich hier meine realen Anliegen für irgendjemanden, der in Berlin auf der Biennale hockt, und sich die Nachmittagsgestaltung irgendwie von mir praktizieren lässt, wo es bei mir um Leben und Tod geht, jetzt mal, ne, zugespitzt. Und was mich vielleicht kuratorisch interessiert, eben auch aus einem anderen, also anderswo herkommt und auch in der Praxis, die ich jetzt in Hamburg eben zum Beispiel versucht habe zu realisieren, und da springe ich jetzt eben auch in die Gegenwart, ist die Frage, wo gibt es denn überhaupt Räume, in denen Menschen aufeinandertreffen, die eben nicht der gleichen Meinung sind. Und wahrscheinlich kommt das am Ende auch wieder beim Agonistischen raus, aber mein Anliegen ist in erster Linie erstmal Räume zu schaffen, in die eben nicht partikular sind. Also die Möglichkeit haben, die Menschen, die im Büroturm rechts oben arbeiten, mit den Migrantenfamilien, die auf der anderen Seite gegenüber im Speichergebäude untergebracht sind, mit den Mitarbeitenden der Hafen City GmbH, die Stadtentwicklung machen, zusammenzubringen. Wie kann man so einen Ort schaffen? Und ganz konkret ist ein Beispiel, was mir wahnsinnig gut getan hat und mich auch selber sehr überrascht hat, war eine Zusammenarbeit mit Terence Coe, der in den 2000ern großer Trendkünstler war und der in Hamburg eben mit der gleichen persönlichen Charisma, wie das jetzt so ein Schlingensief hat, eine Bienenkapelle gebaut hat, also sprich so ein bisschen esoterischen Hippie-Ort. Und in dieser Funktion eben auch performativ vor Ort war, einen Monat nämlich mit dieser Bienenkapelle gelebt hat. Und dass durch seine Anwesenheit, also das Ganze hätte als reine Installation eben nicht funktioniert. Die hatte auch Nachleben und war danach halt nicht mehr halb so spannend. Also er hat diese Bienen betreut und morgens gefüttert und so weiter. Aber der Hauptakt war, dass er dort einen Ort geschaffen hat, wo die Leute nicht so richtig wussten, wozu der da ist, im öffentlichen Raum. Und durch eine extreme persönliche Offenheit, also da gab es kein Ressentiment, also kein spürbares Ressentiment gegen diesen oder jenen, also in der Hafen City dann tendenziell eher gegen Investoren und Leute mit Geld, würde ich sagen, es geschafft hat, all diese unterschiedlichen Menschen dahin zu bringen, die eben nicht genau wussten, was sie erwarten sollen. Die meisten wussten auch nicht mal, dass das Kunst ist. Da stand halt so ein Objekt, die dann angefangen haben, 2, 3, 4 Stunden dort zu verbringen und miteinander zu reden. Und das ist natürlich das, was der agonistische Ort wahrscheinlich im Kern meint, es zu schaffen, einen Austausch oder eine Begegnung hinzukriegen, die den anderen aushält. Weil natürlich könnte ich sofort an die Decke gehen, wenn ich diese oder jene Sorte von Menschen sehe. Und ich glaube, das ist eine der harten Aufgaben heute, jetzt nicht wie die Zeit das ja auch macht, irgendwie so schön. Wir verständigen uns, keine Ahnung, über alle Grenzen hinweg. Also es hat natürlich auch sofort einen Kitsch-Moment, aber was mich interessieren würde oder wo ich eben auch denke, da kann Kunst und Kultur was zu beitragen, so Orte zu schaffen, die sich nicht in der politischen Haltung oder vielleicht auch nicht in den politischen Zielen sofort klar sind, aber diese Begegnung aushalten. Und ich finde, den anderen auszuhalten, ist eigentlich eine der härtesten Aufgaben, denen wir uns heute gegenübersehen.
Ich würde das natürlich total genauso sehen. Gleichzeitig ist die Frage, genau, also ich glaube auch, dass Kunst das kann, aber tut es ja gerade nicht oft. Also Trostes Konkret war, glaube ich, tatsächlich keine agonistische Versammlung, weil die Idee eher war, tatsächlich zu gucken, was kann man teilen. Damals war sogar, glaube ich, so eine gewisse Agonismusvermeidung dabei, weil wir gesagt haben, nicht schon wieder so eine tendenziell linke Veranstaltung, wo sich alle gleich verstreiten, sondern wir reden über Strategien und Taktiken explizit, um nicht über Ideologien oder sowas, also sozusagen nicht gleich da reinzukommen. Und aber ein Großteil der Leute hätte sich, glaube ich, relativ kurz später schon nicht mehr getroffen und heute natürlich schon gar nicht. Also insofern, jetzt wäre es dieselbe Veranstaltung mit denselben Leuten, wäre wahrscheinlich sehr agonistisch. Aber die Frage, wie man das sozusagen hinkriegen kann, diese Räume zu gestalten und dann eben nicht ja, so zeitmäßig, ja, dann einigen wir uns auf irgendwas, sondern zu sagen, nee, das Einzige, worauf wir uns einigen, ist, dass wir noch im selben Raum sind und das diskutieren. Ansonsten einigen wir uns nicht, weil darum geht es nicht, sondern es geht darum. Ich glaube, das ist eigentlich meines Erachtens gerade so ein Hauptproblem, dass man ja oft gar nicht mal weiß, wo der Dissens eigentlich liegt. Also sozusagen irgendwelchen Trump-Anhängern oder irgendwelchen AfD-Lern, ja gut, da weiß ich, wo der Dissens liegt. Aber auch bei dem, was gerade sozusagen in dem eigentlichen liberalen, linksliberalen Kunstfeld passiert, wo ja auch über ganz viele Dinge nicht mehr gesprochen werden kann. Und nicht nur über Israel und Palästina, sondern auch über die Frage, wie sehen wir das eigentlich mit NATO-Wiederbewaffnung, Ukraine, Russland, wie auch immer. Also sozusagen, fing vielleicht mit Covid schon an, sozusagen so diese ganzen Bereiche, wo man eigentlich nicht mal weiß, wo der Dissens ist, weil man schon vorher in den Ecken sitzt. Und ich das Gefühl habe, das wäre vielleicht überhaupt der Anfang, mal zu gucken, wo ist genau der Dissens, wo beginnt der eigentlich genau, wenn wir nicht uns hinter bestimmten Positionen verschanzen. Und das ist tatsächlich schwierig, glaube ich. Also auch, und ich würde mir wünschen, ich glaube schon, dass gerade Kunst das mehr schaffen könnte und vielleicht kommen wir da ja wieder mehr hin. Aber viele Beispiele gibt es davon gerade nicht. Ne?
Nee, also ich glaube jetzt ein Beispiel von Haimo. Wir haben uns in anderer Situation schon mal darüber ausgetauscht, um da quasi zeitaktuell die Eröffnung von Nan Goldin in der Nationalgalerie. Das ist da ging es weniger um das künstlerische Projekt, aber die Frage, wer sprechen darf und mit welchen Argumenten sprechen darf, hat ja irgendwie eine desaströse Wendung genommen. Aus meiner Perspektive, und du, wie gesagt, Haimo hat das Beispiel gebracht eigentlich, also Nan Goldin als klare Palästina-Aktivistin hat den Raum bekommen, Und Klaus Biesenbach, wie gesagt, ich den ganzen Kontext, ne, komplexe Situation und so weiter. Aber es war ein Raum, wo es nicht mal um das Kunstprojekt an sich ging, sondern eben um den Israel-Palästina-Konflikt und die Position, die Klaus natürlich als Vertreter der Institution eingenommen hat, um auch die Institution zu verteidigen, aber eben auch um eine Gegenposition in den öffentlichen Raum zu stellen. Die hat er fast nicht, die wurde niedergebrüllt. So. Und
aber ich würde das anders beschreiben, glaube ich. Weil ich glaube, manchmal.
Warst du da eigentlich? Ich war nämlich nicht da. Okay, gut.
Nein, aber ich
kann es nämlich nur aus den Medien wiedergeben.
Ja, aber man kann es genauso beschreiben, aber man könnte es auch anders beschreiben. Und manchmal, glaube ich, wäre das vielleicht hilfreich, dass man auch so ein bisschen guckt, welche Rollen haben verschiedene Leute sozusagen. Und Nan Golding hat die Rolle, etwas auszusprechen, was gerade im deutschen Kunstkontext schwierig ist, auszusprechen. Das hat sie sehr geschliffen, sehr vorbereitet und sehr, sehr klar quasi formuliert. Biesenbach hat dann die Rolle, die du beschrieben hast. Die Aktivistinnen, die da sind, haben die Rolle, das nicht stattfinden zu lassen. Genauso wie wieder andere Leute die Rolle haben, sich vor die Palästina-Flaggen zu stellen, damit sie nicht im Bild sind. Biesenbach spricht dann eine halbe Stunde später, hält genau die Rede, die er halten muss. Es ist auch wie fürs Protokoll. Also ich fand das eigentlich als eine Inszenierung, vielleicht nicht davon, wie wir wollen, dass die Welt ist, aber als eine Beschreibung der verschiedenen Positionen. Alle fanden es doof, also die einen aus dem einen Grund, die anderen aus dem anderen Grund, aber ich dachte, also es bildet eigentlich genau das ab und es ist alles gesagt worden auf unterschiedliche Art und Weise. Darum fand ich das als Inszenierung oder als Abend eigentlich gar nicht so verkehrt. Also weil man, auch das ist, glaube ich, vielleicht was manchmal, dass man was zum für sozusagen so einen aktivistischen Raum dann auch wichtig wäre zu sehen. Ein Politiker spricht auf eine bestimmte Art und Weise und Biesenbach als ein Kunstpolitiker spricht auf eine bestimmte Art und Weise. Nan Golding als Aktivistin, Künstlerin spricht auf eine bestimmte Weise. Die Aktivisten tun das auf eine bestimmte Weise. Und es gibt verschiedene Strategien und das ist ja auch zwischen Kunst und Aktivismus oft der Fall. Es gibt verschiedene Strategien, die nicht immer kompatibel sind. Es gibt dann Momente, wo sie vielleicht zusammenfallen bei Kunst und Aktivismus in bestimmten Jahren, dann gehen sie wieder auseinander. Und das zu verstehen und auch zu überlegen, welche Strategien sind eigentlich sinnvoll, in welchem Kontext und welche nicht, das ist, glaube ich, was hilfreich ist gerade im Augenblick, um dann auch zu sehen, ah ja, jemand muss das aber jetzt vielleicht gerade so sagen und vielleicht schießt es über das Ziel hinaus, aber warum schießt es über das Ziel hinaus? Und dann kann man sagen, die Strategie funktioniert aber gerade nicht mehr, das über das Ziel hinausschießen, 10 Jahre war sie vielleicht genau richtig, da wären wir wieder bei dieser Frage.
Ich habe in der Vorbereitung diese zwei Bilder von agonistischen Räumen und Räumen, die Alternativen aufzeigen können, so ein bisschen versucht zu verstehen, wie die sich auch im Verhältnis zueinander bringen. Also vielleicht ist ja die Alternative, die man aufzeigt, dass man wieder agonistische Räume schafft. Also ich glaube, das ist gar nicht so voneinander trennbar. Aber es gibt so ein Konzept von Calon und Barth, das sind so SoziologInnen, die sich mit der Idee der Kontroverse beschäftigt haben. Und die Kontroverse ist vielleicht ein bisschen eine Weiterentwicklung oder eine andere Facette von einem agonistischen Raum, in dem sie beschreiben, dass es bei einer Kontroverse eigentlich möglich wird, gemeinsam erstmal ein Verständnis von der aktuellen Situation zu erhalten. So ein bisschen, wie du es gerade vorhin auch schon benannt hattest, dass es eigentlich erstmal Räume braucht, in denen man wieder versteht, wo steht ihr eigentlich, wie kommt ihr eigentlich zu dieser Position, was sind so eure Schritte gewesen, dass ihr jetzt hier sitzt mit dieser Position und eigentlich einen Moment zu schaffen, in dem erstmal so eine Inventarisierung des Jetzt stattfinden kann. Und da ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht mehr darum gehen muss dann oder darum gehen kann, Rollen zu performen. Also so wie du es gerade beschrieben hattest, okay, diese Situation war eigentlich eine Darstellung, bei der alle ihre Rollen gut verfolgt haben. Und jetzt zu sagen, wie schaffen wir denn aber Räume, in denen diese Rollen vielleicht auch abgelegt werden können und wir wieder in diesem Moment ins Gespräch kommen können, ohne schon festgefahrene Rollen zu haben. Und ich glaube, um das jetzt nochmal so ein bisschen auch Richtung urbane Praxis und öffentlichen Raum zu ziehen, habe ich das würde es mich interessieren, was so Räume für eine Rolle spielen können, um so eine Situation herzustellen.
Haben die denn vorgestellt, wie man das schafft, diese Rollen abzulegen?
Genau, das ist, glaube ich, eine ähnlich optimistische Theorie, die wir da finden. Also es geht darum, dass sie dann sagen, es gibt hybride Foren, in denen dann Menschen anfangen können, mit ihren unterschiedlichen Positionen ins Gespräch zu kommen und dann lernen sie voneinander und dann dadurch verändert sich deren Position. Ich glaube, das ist ganz, ganz, da seid ihr mit den Projekten, die ihr beschrieben habt, schon sehr viel weiter in dieser, was für Rahmen muss man dafür setzen, dass es dann wirklich passiert? Wie redet man denn überhaupt miteinander? Hat man einen Zeitplan, der durchläuft? Oder wie gehen wir darin vor? Deswegen würde mich eben interessieren, was habt ihr für Erfahrungen gemacht von Settings, die so einen Austausch, so eine Kontroverse eigentlich ermöglichen würden?
Also finde ich einen total guten Ansatz, wie du das auch formulierst, weil ich habe es ja noch gar nicht so richtig erzählt, was ich in Hamburg gemacht habe. Ich habe für die Stadtentwicklungsgesellschaft Kultur ein Kulturprogramm oder Kulturprojekte entwickelt, was halt tatsächlich was anderes ist als Kunst im öffentlichen Raum, weil da klar ist, du kommst aus der Kultur und bleibst auf quasi bei deinen Kulturinteressen, und wenn du das für die Stadtentwicklung machst, bist du qua Setzung funktional. Und die Frage ist, wie macht man etwas für einen größeren Zweck, ohne sich dabei funktionalisieren zu lassen? Also das Funktionale und die Funktionalisierung sind da sehr eng beieinander. Und mich hat das aber eben genau aus dem Grund, also aus dem Setting heraus, wie du es beschrieben hast, interessiert. Und meine Erfahrung ist, dass es eigentlich nur funktioniert, diese ganzen Begriffen von Unlearning und so weiter, das ist, glaube ich, das funktioniert nicht in der Realsituation, weil du das nur schaffst, indem du den Rahmen veränderst und eigentlich was ganz anderes fragst. Weil wenn du mit deiner Rolle und deiner Position und deiner politischen Haltung beschäftigt bist, gibt es keine Chance, du performst deine Rolle. Das mache ich genauso wie Nan Goldin oder jemand anders. Das können sogar wir noch am allerbesten, weil das unser Job ist, diese Settings zu verstehen, sie zu hinterfragen und gleichzeitig da an den Schrauben zu drehen. Deswegen ist gleichzeitig das, was die Räume betrifft, was ich realisiert habe, was zum Beispiel Stadtentwickler überhaupt nicht auf der Platte haben, beziehungsweise du kannst als Kulturmensch oder als Kulturakteur kannst du Blindspots sehen und benennen, die zum Beispiel bei Stadtentwicklern, würde ich sagen, in der konkreten Situation, ich würde sagen, das betrifft wahrscheinlich die allermeisten Stadtentwickler, die bauen natürlich Räume aus der Macherperspektive oder für die Macherperspektive. Und in Hamburg ist das spezifisch, weil es eben eine Händlerstadt ist. Das heißt, da geht es immer sofort um die ökonomische Nutzung und um das ökonomische Funktionieren auch eines öffentlichen Raums. Und wenn du Aktivisten hast, die reagieren aus der Nutzerinnenperspektive, aber mit einem Partikularinteresse. Und was ich aus der Kultur oder als Kultur versucht habe zu schaffen, ist, Räume sichtbar zu machen, die eben zum Beispiel, gab es da eine ganz konkrete Situation, einen Platz, der sehr früh, also diese Hafen City wurde entwickelt, also es ging konkret um einen neuen Stadtteil, der Hafen City, der entwickelt wurde erstmal. Und der ist über 30 Jahre entwickelt worden. Das heißt, es gab 2008 eben vor 9/11 und vor der Finanzkrise gab es so Räume, die eben noch viel stärker von dem, wir können alles eigentlich für High-End-Nutzer und High-End-User und so weiter, High-End-Investoren-Konzepte bauen und so. Und es wurde dann immer differenzierter, je weiter die Zeit fortschritt. Und aber einer dieser Orte, die Magellan-Terrassen, das ist der erste Platz, der da gebaut wurde, der ist so rigide und so durchökonomisiert, dass man sich da, also ich mich sofort total gegängelt gefühlt habe im öffentlichen Raum. Und eines der Projekte war eben, das sichtbar zu machen durch Interventionen, weil ich glaube, dass die Stadtentwickler überhaupt nicht reflektiert haben. Sie wollten einfach einen guten Ort machen. Der war so klar, wo du laufen musst, wo du dich setzen kannst, wer sich da bewegt und wie sich da bewegt wurde. dass einer meiner Jobs, ich den so verstanden habe, dass man das spürbar macht. Und zwar nicht nur für die Stadtentwickler, damit die das irgendwann besser machen, sondern auch für die Nutzerinnen, dass die überhaupt merken, weil da denkt man ja nicht drüber nach. Ne? Also warum, was wie designt wurde oder warum da Noppen sind, damit da die Skater nicht rumfahren oder warum die Bänke nicht zum Hinlegen sind und so. Das sind jetzt schon die klassischen Themen. Aber warum da eine Linie mitten auf dem Gehsteig quasi in weiß abgesetzt wurde aus den dunkelgrauen Schieferplatten, weil ganz klar ist, an dieser Linie entlang und nicht rechts und nicht links, da wird gelaufen und so. Und ich glaube, das sind Dinge, um jetzt in den Öffentlichen, im Urbanen zu sprechen, um quasi, da vermischt sich ja was Performatives, aber neben nicht im klassischen Sinne, mit der Frage, wo finden diese Räume statt, kann man meistens temporär, manchmal aber vielleicht auch mit permanenten Eingriffen, kann man den Blick und vor allen Dingen die körperliche Wahrnehmung, das muss man im Zweifel ja nicht mal reflektieren, wenn es gut läuft und alles gut zusammenspielt, glaube ich, hat man da die Möglichkeiten, Dinge und Wahrnehmung und auch Nutzung zu verändern.
Genau, und so ähnlich verhält es sich ja auch mit der Demokratie. Wenn es gut läuft, dann läuft sie. Und wenn es nicht läuft, muss man sich zwangsläufig damit beschäftigen. Und genau das haben wir jetzt ausführlich getan. Wir könnten es noch viel ausführlicher tun. Und es wäre ein großes Vergnügen, es noch viel ausführlicher zu tun. Aber mit Blick auf die Uhr und die Sendezeit müssen wir tatsächlich langsam zu einem Ende kommen. Ich würde noch gerne einwerfen, wo Ellen und wo auch Florian vielleicht in den letzten Statements hingekommen ist, dass sozusagen alles hat seine Zeit. Jede Kunstform hat auch seine Zeit, so wie Themen ihre Zeit haben. Und ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist in der Kunst und auch in der urbanen Praxis, dass sich die Ästhetiken und die Mittel und die Strategien auch weiterentwickeln. Also es haben sich Dinge eingeschliffen. Es gibt kein Festival, wo kein Walk angeboten wird oder kein Dinner angeboten wird oder wo irgendein mobiler Pavillon durch die Stadt gezogen wird, wo es dann eine Tauschbörse oder eine Siebdruckwerkstatt oder eine Bibliothek gibt. Die Dachlatte und die Sperrholzplatte ganz hoch ästhetisch im Kurs über Jahre, über Jahre, über Jahre. Und ich glaube, das hat alles seine Berechtigung, es nützt sich aber auch irgendwann ab. Und dann muss man eben wieder nach neuen Ästhetiken und Praktiken suchen, die auch tatsächlich eine Irritation hervorrufen, vielleicht eine Störung hervorrufen und vielleicht eine Intervention dann überhaupt erst ermöglichen. Ich würde vielleicht hier jetzt Schluss machen, und weil wir in der nächsten Sendung mit Volker Körberling noch sehr detailliert darauf eingehen werden. Und ich bedanke mich bei Elden Blumstein und bei Florian Malzacher, dass sie sich Zeit genommen haben, mit uns zu plaudern. Vielen Dank.
Sehr gerne. Okay.